So, guten Morgen. Schön. Daniel, du hast das richtig gesagt. Er hat gesagt, ich heiße Todd Kramlich. Das war nicht schlecht. Manche Leute können das nicht. Es ist T-O-D-D. Todd. Nicht tot. Ich lebe noch. Aber manche Deutsche sagen tot immer. Und ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Ja. Aber ich hab deutscher Hintergrund, muss ich sagen, weil Kramlich, das ist eigentlich deutsch. Und mein Mittelname ist August. Ja, stimmt. Mein Großvater heißt August Kramlich und entweder ist er von Deutschland nach USA dann umgezogen oder sein Vater, weiß ich nicht ganz genau, wie es ist, aber ich habe deutscher Hintergrund und ich bin jetzt wieder in Deutschland. Ich arbeite bei Jans Team jetzt und in der English Camp Abteilung, eigentlich für der Partner English Camps. Die sind die English Camps, die in Gemeinden irgendwo in Deutschland oder in Missionswerke, dass wir zusammenarbeiten und ein English Camp machen, dass wir junge Leute erreichen können. Und ja, ich mache ein paar andere Dinge dort auch, aber das ist die Hauptsache jetzt, was ich mache. Ich habe 7 Kinder, ja, eine davon höre ich jetzt irgendwo, weiß nicht ganz genau wo, aber und ja, es gibt immer was los bei uns, muss ich sagen. Und wir haben dann, ja, letzte eineinhalb Woche haben wir viele kranke Kinder gehabt. Und das war, ja, ziemlich stark und ich war ziemlich beschäftigt. Aber ich glaube, jeder ist gesund jetzt und ich freue mich drauf. Ich freue mich, hier zu sein und dass ich das Wort Gottes dann aufschlagen dürfen. Ich habe, ja, irgendwann, das war vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren, ist meine Frau zu mir gekommen und sagt, ja, ich habe Geschenk für dich. Geschenk, ja. Ich brauche nichts eigentlich, aber sie hat irgendwas gesagt und ich habe gedacht, okay, ich werde ein Geschenk bekommen, ist kein Problem. Und dann hat sie das mir gegeben. Ja, ich habe gedacht, das ist kein Geschenk. Das ist der Anfang, die Ende, oder? Es war schwierig. Sie hat eigentlich gesehen, dass ich, wenn ich lese, dass es immer so länger wird. Und meine Arme sind nicht so lang genug. So, ich brauche die heute Morgen, aber es ist schön, weil ich muss sehen können. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich entdeckt, dass ich ja eigentlich zu viel Verse reingepackt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was rausnehmen, aber was? Die passen alle zusammen und ich kann nicht irgendwas rausnehmen. Das heißt, entweder wir müssen bis 3 hier warten oder ich werde nicht so viel reden und einfach mehr lesen als reden. Aber das ist auch nicht schlecht, weil der beste Kommentar in der Bibel ist eigentlich der Bibel selber. Oder? Und das ist auch gut. Und unser Text ist schon gelesen worden, das ist in Matthäus 17. Und ich wollte das nochmals lesen. Und ich lese auch, ja, aus der Luther-Bibel. Es gibt andere Bibeln, aber das ist, was ich habe. So, ich lese von der Luther-Bibel. Sagt, und nun 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führt sie allein auf einen höheren Berg. Und er wurde verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erscheinen ihnen Moses und Elia, die redenden mit ihm. Petrus fing aber an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen und dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch zu redete, sehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und sehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steh auf und fürchte euch nicht. Als sie aber ihren Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist unser Text heute. Und ich wollte dann von diesem Text anfangen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Das ist mir niemals passiert, dass ich irgendwo hingehe mit jemand und plötzlich, ja, sein Angesicht leuchtete. Ich habe das niemals gesehen, oder? Hat ihr das gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Es hat passiert, 3 Leute sind mitgegangen. Eigentlich kommt 2 dazu, aber 3 sind mitgegangen. Das ist, ja, ich kann das nicht vorstellen, wie ich reagieren würde, eigentlich. Aber Petrus hat reagiert. Ja, für ihn war es wunderbar, da zu sein. Ich weiß nicht, ob es wunderbar war, weil, ja, sein Angesicht leuchtete. Oder es wunderbar war, weil er, ja, eine von 3, die mitsehen können. Ich bin irgendjemand, der mit Jesus geht und ich darf das erfahren, oder? Ich weiß nicht, warum. Aber für ihn war es wunderbar. Und er wollte dann dort bleiben. Hütten bauen. Kein Problem. 3 Hütten. Für euch. Und wir bleiben hier. Und das ist normal, ne? Wenn wir ein wunderbares Erlebnis haben, wir wollen irgendwie das behalten. Entweder dort bleiben oder irgendwas, das Erlebnis mitnehmen. Das ist, bleibt so. Es bleibt wunderbar für uns. Manchmal möchten wir das haben. Und ich könnte darüber reden heute Morgen, aber ich wollte nicht. Ich will nicht. Ich könnte darüber reden, weil, ja, es gibt Angst da. Die hatten diese wunderbare Erlebnis und dann plötzlich kommt eine Woche, die voll mit Licht ist und dann hatten sie Angst. Die fielen auf den Boden. Und manchmal, es gibt viele Ängste im Leben, auch wenn wir Christen sind. Und ich könnte eigentlich darum reden, oder? Aber ich will nicht. Ich könnte auch darüber reden, dass es gibt Höhepunkte im Leben und tiefe Punkte. Und manchmal, es geht so schnell von einem Höhepunkt bis ein Tiefpunkt in unser Leben. Eigentlich könnte ich darüber reden. Aber ich will nicht. Okay, ihr sagt, okay, Tad, wir wissen, was du nicht darüber reden möchtest. Aber was willst du darüber reden, ne? Ich möchte mich drauf konzentrieren auf dieses Licht von Jesus. Dieses Licht, das kommt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Es steht nicht in der Bibel. Aber es ist dieses wunderbare Erlebnis, dass die 3 Leute sehen können, dass das Licht von Jesus kommt. Wahrscheinlich war es nicht ihr ganzes Licht, oder? Ja. Und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, ja, ist das der einzige Fall, wo das passiert ist. Und, eigentlich nicht, oder? Es ist noch einmal passiert. Nicht mit Jesus, oder? Ich will das auch nicht darüber reden, aber in 2. Mose gibt es auch eine Person, der auch dabei war mit Jesus. Und er hat auch irgendwas gefragt. Es hat angefangen mit einer Frage. Ich wollte das auch lesen. Okay? Das ist 2. Mose 33 und wir fangen mit Vers 18 an. Und Mose hat eine Frage. Vers 18 sagt, und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Gott, Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, sehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsklüft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand vor dir tun, und du darfst hinter mir her sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Okay, das Wort hier ist nicht Licht, oder? Moses hat nicht gesagt, ich will dein Licht sehen. Er hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Aber ich habe ein bisschen Beweis, dass es doch Licht war. Weil wenn du weiterliest in 2. Mose 34, Vers 29. Es sagt sowas. Als nun Mose von Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Mose, seine Haut hat geglänzt. Das hat irgendwas mit Licht zu tun, oder? Und die Leute haben das gesehen. Und wenn wir dann weiterlesen, er hat das irgendwie abgedeckt oder irgendwas. Irgendwas obendrauf. Dass die Leute nicht Angst haben vor Mose. Er hat das nicht als Licht genannt, aber als Herrlichkeit. Und ich will ein bisschen von dieser Herrlichkeit dann reden heute Morgen. Das ist ein Wort, wir nicht so oft benutzen, oder? Nicht im Alltag. Ich sage das nicht. Ich möchte meine Herrlichkeit dann euch zeigen. Ich benutze das nicht richtig. Und manchmal ist es schwierig zu verstehen, was Herrlichkeit bedeutet in der Bibel. Und ich glaube auch in der Bibel, es gibt verschiedene Bedeutungen oder verschiedene Wege, wie man wie der Bibel Herrlichkeit benutzt. Und eine davon ist Licht. Diese ganz normale Licht. Aber ich sage immer, dass Herrlichkeit ist ja, auf Englisch sage ich, das ist Jell-O Theology. Was bedeutet das? Gelatin Theologie. Das heißt, wenn ich versuche, das anzugreifen oder zu hochheben, es geht durch die Finger. Und ich habe das doch nicht. Und manchmal ist Herrlichkeit, ja, ein bisschen komisch. Aber was ich tun möchte jetzt, ist ein bisschen durch der Bibel ein paar Verse dann nennen, die dieses Wort benutzen, Herrlichkeit, herauszufinden, was es bedeutet. Was ist Herrlichkeit? Okay? Ich fange an, 4. Mose, im Alten Testament, weil hier haben wir ein Vers, der ja eigentlich plötzlich da ist. Es sieht so aus, ob die Geschichte dann geht und dann macht Gott eine Pause und schreibt dieses Vers, diese kleine Teil, und dann geht's weiter mit der Geschichte. Und er sagt irgendwas zu uns. Von Kapitel 14, Vers 21 sagt Gott, aber so wahr ich lebe, und er lebt, oder? Das ist wahr. So wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Okay, dieses Vers, es beschreibt nicht, was Herrlichkeit ist. Aber jetzt wissen wir was, oder? Dass Gott wird seine Herrlichkeit in das Erden voll machen. Er möchte seine Herrlichkeit hier zeigen. Das wissen wir. Obwohl es sagt nichts, was es ist. Jetzt gehen wir zu einem Vers, der ja ganz bekannt ist. in Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Wir benutzen dieses Vers immer. Und es hat dieses Wort drin. Es sagt in Römer 3,23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Ja, ich habe diese Worte dann benutzt. Eigentlich habe ich ein bisschen Problem damit, weil es bedeutet hier, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Aber das, ja, die Bedeutung da ist, dass wir haben gesündigt und dann wir haben was verloren. Aber eigentlich ist das nicht wahr. Wir sind geboren ohne diese Herrlichkeit, weil Adam und Eva gesündigt hat. So meine Sünde hat das nicht verloren. Ich bin schon verloren, als ich geboren wurde. Oder? Ja? Dieses Vers und dieses Wort, gesündigt, ist ein bisschen besonders. Und auch, das ist ein Wort, der viele Definitionen hat. Aber es ist so, dass Bedeutung ist so. Sagen wir, dass es gibt ein Ziel, oder wie sagt man das, ein Target. Haben wir ein Ziel, ist richtig, oder? Okay, Ziel. Es gibt ein Ziel da, und ich hab dann ein Pfeil und Bogen. Okay? Und ja, Christoph Jakob ist hier neben mir, und wir versuchen, das Ziel zu erreichen, oder? Und ich bin zuerst dran. Und ich ziehe das ein bisschen zurück. Ich versuche, das Ziel zu treffen, aber es ist doch nicht getroffen. Es hat der Boden getroffen, irgendwo da. Und hat das Ziel nicht erreicht. Das ist, was es bedeutet. Wir haben unser Ziel nicht erreicht. Und Christoph, der neben mir steht, nicht jetzt, aber im Prinzip, könnte zu mir sagen, Todd, du hast gesündigt. Das ist, was es bedeutet. Ich habe gesündigt. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Und was ist das Ziel? Die Herrlichkeit Gottes. Dieses Vers sagt nicht ganz genau, was der Herrlichkeit Gottes bedeutet. Aber wir wissen ein bisschen mehr, oder? Gott will das Herrlichkeit in der ganzen Welt dann füllen. Und Herrlichkeit hat irgendwas mit Leute zu tun, oder? Mit uns. Weil wir haben gesündigt und das Ziel nicht erreicht. In Kolosserbrief, das war ein bisschen von Schwedisch und Deutsch, es ist Brief auf Deutsch und Brev auf Schwedisch. Brief. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Haben wir noch dieses Wort Herrlichkeit drin? Und ich sagte, ich muss meine Brille anhaben. Ah ja, das geht's besser. Denn denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Okay, was bedeutet das? Herrlichkeit Gottes hat irgendwas mit Leuten zu tun. Und der einzige Hoffnung, die wir haben, Gottes Herrlichkeit zu haben, ist, dass wir Jesus in uns haben. Wenn Jesus nicht da ist, können wir keine Herrlichkeit haben von Gott. Wir können keine Herrlichkeit zeigen. Okay, es sagt auch nichts, was Herrlichkeit bedeutet, aber es hat irgendwas mit uns zu tun. Und es ist nicht nur dieses, oh ja, Herrlichkeit, das ist von Gott und das ist da irgendwie. Nee, er will, dass wir seine Herrlichkeit haben. In uns. Und es ist nur, wenn Jesus in uns lebt, dann haben wir die Möglichkeit, das ist unsere einzige Hoffnung, Gottes Herrlichkeit zu haben und zu zeigen. Schön. Noch ein Vers und dann. Zweiter Korintherbrief, 3,18. Sagt er, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht. Okay? Aufgedecktem Angesicht. Nicht wie Mose. Er muss das abdecken. Und wir sind alle mit aufgedecktem Angesicht. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das ist ein schönes Bild, oder? Moses muss sein Angesicht dann abdecken, dass die Leute keine Angst haben. Und hier es sagt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht in einen Spiegel schauen und das Herrlichkeit des Herrn sehen. Wer kommt? Wovon kommt diese Herrlichkeit des Herrn? Von uns, ist ein Spiegel. Und wir werden von einem Herrlichkeit bis zum anderen. Das heißt, wir werden wachsen. Und es ist interessant, dass dieses Vers benutzt die gleiche Wort in unserem Text in Matthäus. Jesus war damals verklärt. Und es sagt hier, dass wir werden, ja, in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild. Ist die gleiche. Irgendwas wird in uns passieren. Und wir werden das sehen. Und Leute werden das sehen. Ja? Wissen Sie, was ich denke? Eine Definition, eine Bedeutung von Herrlichkeit sein könnte? Es könnte sein, der Charakter Gottes. Ne? Der Charakter Gottes. Er will, dass wir uns seine Charakter zeigen. Oder? Wie er ist. Und er hat Jesus durch deinen Geist in uns gesteckt und auch seine Herrlichkeit, dass wir dann seine Herrlichkeit zeigen können. Die Frage ist, wie können wir das machen? Das ist eine große Frage, oder? Wie können wir das eigentlich machen? Ich will ein paar Punkte dazu sagen. In Philipperbrief, Kapitel 2, möchte ich auch ein paar Verse lesen. Ich habe gesagt, dass ich habe viele Verse, oder? Aber ich glaube, wir schaffen das bis bevor 3. Ist gut so, ne? Ich möchte gern von Philipper, Kapitel 3, dann lesen. Nee, Kapitel 2, meine ich. Okay, und ich werde dann Vers 13 zuerst. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der in euch wirkt. Okay, wir haben das gesagt. Das Herrlichkeit Gottes zu haben, zu zeigen, müssen wir Gott in uns haben, oder Jesus in uns haben, durch deinen Geist. Dann haben wir der Hoffnung, das zu tun. Ja, das ist kein Problem, oder? Bis jetzt? Und ich habe immer die Studenten, ich war Bibelschulleiter in Schweden für 12 Jahre gewesen, und ich habe immer die Studenten gesagt, dass wir müssen immer einen Vers im Kontext, im Zusammenhang dann lesen, dass wir wissen, hey, was geht hier ab? Was ist los? Dass wir das richtig übersetzen können. Und was ist die Zusammenhang in diesem Vers? Okay? Es sagt, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Aber was ist der Zusammenhang? Und ich wollte Vers 12 lesen. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dieser Zusammenhang ist Gehorsamkeit. eigentlich. Paulus hat gesagt, ja, es ist schön. Ihr seid gehorsam, nicht nur, wenn ich da bin, auch wenn ich weg bin. Super. Und eigentlich Gehorsamkeit ist der Zusammenhang hier. Okay? Es sagt, der Ende dieses Verses ist ein bisschen komisch. Und manchmal, Leute sind ein bisschen durcheinander, wenn sie das lesen, okay? So, ich lese das noch einmal. Das Ende ist es, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Manchmal haben wir Probleme, wenn irgendetwas sagt, ja, wir müssen schaffen. Schaffler, Häuserbauer. Okay, schaffet, dass ihr selig werdet. Bedeutet das, dass ich muss was tun, dass ich dann gerettet werden? Das ist gefährlich, oder? Ja, Luther selber hat dagegen gekämpft. Das ist es nicht, richtig? Obwohl, es sieht aus, dass wir, ja, schaffet, dass ihr selig werdet. Es sieht so aus, ob wir müssen was machen, dass Jesus uns retten können kann. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht, weil es sagt, schaffet, ich muss finden, wo ich bin, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt. Wir schaffen äußerlich nur, was Gott in uns macht. Nicht andersrum. Wenn wir das andersrum machen, dass ich muss was schaffen, dass Gott in mich irgendwas macht, das ist falsch. Gott ist derjenige, der in uns lebt und in uns dort was macht. Und wir müssen dann schaffen, dass was in uns rauskommt irgendwie. Okay? Zuerst kommt der Arbeit von Gott in uns, dass er in uns was macht, und dann können wir was schaffen. Okay? Der Zusammenhang ist Gehorsamkeit. Und wenn ich sage Gehorsamkeit, das ist auch ein Wort, der viele Bedeutungen hat. Und manchmal, wenn ich sage Gehorsamkeit, Leute denken, dass, ja, ich muss irgendwie alle meine Kraft sammeln, zu tun, was ich tun muss, dass ich gehorsam sein kann. Aber das ist kein biblische Gehorsamkeit. Das ist kein biblische Gehorsamkeit. Wenn der Bibel irgendwas mit Gehorsamkeit sagt oder Gehorsam, es bedeutet nicht, dass wir unsere eigene Kraft irgendwie zusammenstellen, dass wir das machen können. Obwohl manchmal es geht so, ne? Manchmal es gibt Gebote, ist das der richtige Wort? Im Neuen Testament, gibt es die Gebote von Gott, aber Jesus hat auch Gebote, sagt man. Er hat auch bitten, dass wir irgendwas macht. Und auch der biblische, ja, Paulus und Petrus und alle, die haben auch in ihren Briefen auch, ja, Gebote. Ich weiß nicht, ob das der richtige Wort ist. Stimmt das oder ist okay, wenn ich das sage? Okay. Die Gebote im Neuen Testament manchmal sind oder sieht so aus, ob die einfach sind. Okay? Irgendwo in der Schrift, ich weiß nicht wo, ich habe das nicht dann aufgeschlagen oder zugeguckt, aber es sagt, dass wir sollten dann nett sein zueinander im Prinzip. Okay? Können wir das schaffen? Natürlich können wir das schaffen. Aber wenn es sagt, dass wir heilig sein sollte, wie unser Vater heilig ist, wie schaffen wir das? Wir haben nichts drin, wo wir das schaffen können. Es geht nicht. Und ich glaube, wenn wir die Gebote in den Neuen Testament anschauen, sollten wir so reagieren, wie die im Alten Testament reagieren sollte. Die haben das Gesetz, ne? Und das Gesetz kann niemand retten. Aber es ist da gewesen, uns zu zeigen, dass wir ein Problem haben und wir jemanden brauchen, der das machen kann. Sonst haben wir keine Chance. das Gesetz im Alten Testament sollte uns die Gedanken haben, ach, ich kann das nicht schaffen. Und eigentlich die Gebote im Neuen Testament von Jesus oder irgendjemand anders, Petrus, Johannes, sollen wir auch dazu kommen und sagen, okay, du sagst, dass ich das machen sollte, aber eigentlich kann ich das nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Nämlich Jesus, oder? Okay. Wir haben jetzt dann viele über Gehorsamkeit und Gebote und sowas geredet. Und jetzt möchte ich gern die nächste Vers lesen. Und das ist ziemlich schwierig. Weil es eigentlich ist es ein Gebot, das gesagt worden ist. Ich wollte das lesen. Das ist 2. Philipper 14. Tut alles ohne Mühen und ohne Zweifel. Das ist schwierig, oder? Ich habe 7 Kinder. Es gibt 1000 Dinge am Tag, wo ich mich dann klagen könnte. Und ich denke auch, dass in eurem Leben es gibt auch viele Dinge, wo man dann klagen könnte, mühen könnte. Oder? Aber ein Gebot der Schrift sagt, wir sollen alles ohne Mühen, ohne Zweifel, ohne Klagen machen. Könnt ihr das machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Schwierig, oder? Aber es steht in der Bibel. Und es ist von Paulus, der im Gefängnis sitzt. Und er sagt, wir sollen alles ohne Mühen, ohne Zweifel, ohne Klagen machen. Punkt. Nicht nur, wenn es einfach ist, nicht nur, wenn es dir gut geht, aber alles sollen wir das nicht machen. Ja, das ist schwierig. Wir brauchen jemanden. Wir brauchen Hilfe. Sonst geht's nicht. Und ich bin froh, dass Vers 15 da ist. Es ist, damit ihr ohne Tadel und ohne Laute seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Licht in der Welt. Als Licht in der Welt. Wow. Herrlichkeit Gottes, oder? Ich bin verschiedene Universitäten oder verschiedene Schulen dann gegangen und ich habe dann von meiner Gemeinde Unterstützung gekriegt. Ein Stipendium, dass ich das bezahlen kann, weil in den USA ist es ziemlich teuer zu studieren. Und ich habe das einmal gekriegt und als ich das gekriegt habe, war ich am Bodenseehof in Deutschland als Student. Und dann bin ich zurückgegangen und ich wollte dann in eine Universität oder die Universität, wo ich dann eine Pause gemacht habe, nach Deutschland zu kommen und Bodenseehof zu studieren. Ich wollte das machen. Aber dann habe ich die Gedanken, irgendwo anders hinzugehen. Das heißt Columbia Bible College damals. Und es war ein bisschen komisch. Normalerweise, du gehst 4 Jahre auf eine Universität und machst Schluss und das ist alles. Manchmal dauert es länger, aber. Und ich war auf einer Universität in Oregon und dann war ich am Bodenseehof in Deutschland und jetzt möchte ich nach South Carolina gehen. Und ich bin zu diesen Leuten, die dieses Stipendium geben könnte in die Gemeinde. Die waren die höheren Leute in die Gemeinde, die Leute, die Ältesten in die Gemeinde, die Leute, die ein bisschen reicher waren, die hat diese Verantwortung für das Geld, das da ist. Und ich bin zu dir gegangen und sagte, ich wollte nach Columbia, South Carolina, zu Columbia Bible College gehen und studieren. Und die sind zu mir gekommen und sagt, ja, eigentlich geht das nicht, weil du musst ein Ziel haben irgendwie. Nicht einfach hier und da und da und da gehen, dann hast du kein Ziel, du bist immer dabei. Und wir sollten dann Verantwortung haben für das Geld. Und ich habe gedacht, dass Gott hat mir gezeigt, dass ich dorthin gehen sollte. Und plötzlich hat diese Leute, diese Hörleute, diese respektiervollen Leute, haben gesagt, nein, das geht nicht. So, ich muss dann nochmals beten, hey, was soll ich machen? Gott, hast du von diesen Leuten was gesagt? Was mir gesagt? Dass ich nicht dorthin gehen sollte? Aber ich habe gedacht, das war's. Und als ich gebetet habe und weitergebetet habe, irgendwie bin ich auf die Gedanken gekommen, dass, ja, Gott will doch, dass ich in diese Richtung gehe. Und ich muss dann was? Ich muss zu diesen Leuten gehen, als ein junger Mann, und sagen, ich muss gehen, wo ich denke, Gott mich schicken will. Egal, ob du Geld mir gibst oder nicht. Das war schwierig. Und ich habe das Geld abgesagt, dass ich gehorsam sein könnte. Dann am nächsten, was muss ich tun? Ich muss eigentlich ein Formular ausfüllen, dass ich dorthin gehen kann. Sonst könnte ich nicht dorthin gehen. Egal, was Gott in mir macht, was er in mir arbeitet, wenn ich kein Formular ausfülle, dann gehe ich nicht weiter. Er arbeitet in uns und ich muss was tun, schaffen, okay, äußerlich, was er in mir macht. Wie mache ich das? Durch Glauben, oder? Durch Glauben. Es gibt ein Vers in Römer. Das ist die letzte Vers. Ich glaube, es kann sein, ich habe das falsch oder verkehrt gemacht. Aber Römer Kapitel 1. Ups. Römer Kapitel 1, Vers 5. Das ist die Aufgabe von Paulus. Und er sagt, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt in seinem Namen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Heiden. Gehorsamkeit ist nicht, ich muss irgendwie Kraft haben, das zu tun. Nee, ich muss an Gott vertrauen, an Gott glauben, dass ich gehorsam sein kann. Gott arbeitet in uns. Und wir müssen dann äußerlich schaffen, dass was in uns geschehen ist, wird außen kommen. Durch Gehorsamkeit, durch Glauben an Gott, dass er was in uns machen kann. Und wenn wir das machen, sind wir der Licht Jesus, oder? Dann zeigt Jesus andere Leute das Herrlichkeit Gottes, das Charakter Gottes haben wir denn. Und wir können wunderbare Dinge tun, wenn wir das machen. Zum Beispiel nicht murren, nicht zweifeln, nicht klagen. Beten wir zusammen. Vater, wir sind dankbar, dass du deine Herrlichkeit nicht nur Petrus und Johannes und Jakobus gezeigt hat, aber du hast uns das gezeigt, dass du deine Herrlichkeit in uns stecken möchte. Und nicht nur, dass es dort bleibt, aber dass irgendwie das Herrlichkeit rauskommt. Durch Glauben. Durch Gehorsamkeit. Dass du wunderbare Dinge in unser Leben tun kannst. Und dass die Welt dann sieht, hey, irgendwas stimmt nicht mit diesen Leuten. Irgendwas ist anders. Aber ich will das haben, was deine Herrlichkeit ist. Dein Licht. Dankeschön. Amen.